SRF 1.
Halb 1, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Und das sind die Mittagsthemen. Politisch wenig Interessierte haben der SVP-Zuwanderungsinitiative zum Durchbruch verholfen, zeigt die Analyse. Die Credit Suisse stellt mehrere hundert Millionen zurück, um sich gegen Bußen aus den USA zu wappnen. Die Schweiz verliert einen ihrer großen Schriftsteller. Urs Widmer stirbt 75-jährig. Und auf den Spuren der Pfahlbauer. Das Historische Museum Bern zeigt überraschende Funde.
Man kratzt da quasi an der Berühmtheit der Ötzi-Kollegen,
sagt der Archäologe Albert Hafner. Er ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Nun ist klar, wer am 9. Februar maßgeblich zum knappen Jahr zur Zuwanderungsinitiative der SVP beigetragen hat. Laut der Vox-Analyse der Universität Genf und des Forschungsinstituts GFS Bern waren es vor allem Anhänger der SVP und politisch wenig Interessierte. Aber nicht nur, sagt Politologin Anke Trisch.
Die Parteiunabhängigen haben tatsächlich mehrheitlich der Initiative zugestimmt. Dasselbe war auch der Fall für Leute, die normalerweise nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die haben mit rund 80% sehr deutlich Ja gesagt zur Initiative. Und was eben sehr auffällig war bei der Abstimmung vom 9. Februar, war, dass diese Leute sich dieses Mal eben überdurchschnittlich häufig an die Uni begeben haben.
Fast ein Drittel der Ja-Stimmenden gab an, generell gegen Einwanderung zu sein. Massiv verworfen wurde die Initiative seitens der SP. Aber auch Anhänger der CVP und der FDP stimmten mehrheitlich Nein, vor allem aus wirtschaftlichen Überlegungen. Bei der Grossbank Credit Suisse gibt es prominente Wechsel im Verwaltungsrat. Walter Kielholz und Nestlé-Präsident Peter Brabeck treten aus dem Gremium aus. Ihre Nachfolger sollen Roche-Chef Severin Schwan und Sebastian Truhn werden. Er ist unter anderem CEO der Online-Universität Udacity. Für das vierte Quartal des letzten Jahres wies die CS einen Verlust von 476 Millionen Franken aus, weil sie mehr Geld für den Steuerstreit mit den USA zurücklegte. Über das ganze Jahr gesehen machte die CS 2,3 Milliarden Franken Gewinn. CS-Chef Brady Dugan erhielt eine Gesamtentschädigung von 9,8 Millionen Franken, 2 Millionen mehr als 2012. Die 24 Kantonalbanken in der Schweiz leiden nach eigenen Angaben unter einem zu hohen Regulierungsdruck. Sie fordern deshalb Bestimmungen, die das Nötige regeln und nicht jedes Detail. Es sei die Ironie der Finanzkrise, dass internationale Regeln zunehmend inlandorientierte Banken beeinträchtigten, sagte Urs Müller, der Kantonalbankenverbandspräsident, an einer Medienkonferenz. Die Bankenregulierung führe tendenziell zu teureren Leistungen, deshalb seien von den vielen neuen Vorschriften auch die Bankkunden betroffen. Die Zahl der Flüchtlinge, die von Syrien nach Libanon geflohen sind, ist auf über 1 Million gestiegen. Das Flüchtlingshochkommissariat der UNO spricht in diesem Zusammenhang von einem katastrophalen Rekord. Die syrischen Flüchtlinge in Libanon machten unterdessen ein Viertel der Bevölkerung aus. So viele Flüchtlinge pro Einwohner gäbe es in keinem anderen Land der Welt. Die Kioskbetreiberin Valora hat im letzten Jahr deutlich mehr verdient. Der Gewinn stieg um über 40% auf rund 54 Millionen Franken. Der Nettoumsatz wurde nach Angaben des Unternehmens um 0,5% auf 2,8 Milliarden gesteigert. Die freisinnige Zürcher Regierungsrätin Ursula Guth tritt bei den nächsten Wahlen in einem Jahr nicht mehr an. Das hat die FDP mitgeteilt. Die 60-jährige Juristin war 2006 in die Zürcher Kantonsregierung gewählt worden. Ursula Guth war zuerst Baudirektorin und wechselte später in die Finanzdirektion. Der Polizeieinsatz an einer Anti-Repressionsdemonstration im Juni vor 3 Jahren in Bern sei rechtmäßig gewesen. Zu diesem Schluss kommt die bernische Regierung. Die Polizei hatte an der Demonstration damals mehr als 180 Personen zur Aufnahme der Personendaten auf die Polizeiwache geführt. Die Vereinigung Augen auf Bern kritisierte darauf, dass einigen Personen der Kontakt zum Anwalt verwehrt worden sei. Andere hätten stundenlang kein Wasser und keine Nahrung erhalten. Die Berner Regierung erklärte nun, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei unverhältnismäßig gehandelt habe. Das rätoromanische Radio und Fernsehen RTR erhält eine neue Chefin. Die 33-jährige Bündnerin Ladina Heimgartner wird Direktorin. Sie leitet zurzeit den Bereich Märkte und Qualität der Generaldirektion SRG in Bern. Zuvor war sie Ressortleiterin und stellvertretende Chefredaktorin bei RTR in Chur. Ladina Heimgartner tritt die Nachfolge von Mariano Chuor am 1. August 2014 an. Das Wetter, es hat viele Wolken und die Sonne scheint nur stellenweise. Im Westen und im Süden ist lokal etwas Regen möglich. Morgen Freitag scheint wieder häufiger die Sonne. Die Temperatur steigt auf 18 bis 22 Grad.
Es war ein Paukenschlag am 9. Februar, als eine knappe Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung Ja sagte zur SVP-Zuwanderungsinitiative. Viel wurde danach spekuliert und diskutiert darüber, was zu diesem Resultat geführt hat. Jetzt gibt es Antworten in der offiziellen Vox-Analyse von der Universität Genf. Und diese zeigt, zum Erfolg der SVP-Initiative haben auch Stimmbürger beigetragen, die sonst bei Abstimmungen eher zu Hause bleiben. Bei mir im Studio ist nun Inlandredaktor Elmar Plotzer. Elmar Plotzer, was sind das für Leute?
Ja gesagt, zur Masseneinwanderungsinitiative haben in großer Zahl eben Leute, die generell sehr misstrauisch sind gegenüber der Politik, die auch kein Vertrauen haben in den Bundesrat. Es sind Leute, die sich nicht direkt mit einer Partei identifizieren und Ja gesagt haben eben zu fast 80% Leute, die eher selten abstimmen gehen. Die sind politisch eher nicht so interessiert, aber sie gehen dann an die Urne, wenn es irgendeine Vorlage oder ein Thema gibt, das sie aus irgendeinem Grund anspricht. Und das ist hier jetzt im Falle der SVP-Zuwanderungsinitiative geschehen. Diese Leute sind eben viel stärker an die Urne gegangen als normal. Und in vielen Fällen dürften es eben auch Leute mit einem eher geringen Einkommen sein, die sich durch die Zuwanderung bedroht fühlten.
Und das heißt auch, inhaltlich ging es vor allem um die Ausländerfrage.
Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der Vox-Analyse der Universität Genf. Es war in der Wahrnehmung der Stimmbürger in erster Linie eine ausländerpolitische Vorlage und eben nur in zweiter Linie eine europa- oder wirtschaftspolitische Vorlage. Das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man die Motive der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erforscht. Ganz stark war zum Beispiel die Wahrnehmung und eben in dem Sinne auch das Motiv, dass es in der Schweiz jetzt schon zu viele Ausländer gäbe oder eben mindestens der Eindruck, man müsse jetzt wieder mehr Möglichkeiten haben, die Zuwanderung zu begrenzen. Das waren eben für viele Stimmbürger starke Argumente und die haben eben auch diesem Urnengang in einem gewissen Sinne den Stempel aufgedrückt.
Sprechen wir noch über die Jungen. Sie gehören ja erfahrungsgemäß auch zu jenen, die den Urnen eher fernbleiben. Welche Rolle haben Sie bei der Zuwanderungsinitiative gespielt?
Ja, das hat in diesem Fall auch eine wichtige Rolle gespielt. Nämlich interessant ist, dass die Jungen mehrheitlich die SVP-Initiative abgelehnt haben. Aber wenn wir uns die Stimmbeteiligung anschauen, zum Beispiel bei den 18- bis 29-Jährigen, da lag die Stimmbeteiligung bei 17%, also sehr, sehr tief. Und dadurch wurde natürlich auch der Einfluss dieser jungen Stimmenden wurde so quasi vergeben durch die tiefe Stimmbeteiligung. Und ich denke, die ganze Frage, wie man junge Leute generell mehr an die Urne bringt, das wird für die Politik generell ein großes Thema sein, weil durch die Abstinenz haben sie in einem gewissen Sinne bei diesem knappen Abstimmungsergebnis zu diesem Ja zur SVP-Initiative mindestens indirekt beigetragen.
Unmittelbar nach der Abstimmung hieß es auch, das Resultat gehe klar der klassischen Links-Rechts-Linie nach. Hat sich das bestätigt?
Das hat sich bestätigt. Die Anhänger der SVP zum Beispiel, die haben praktisch geschlossen, also zu 95% Ja gestimmt. Die Anhänger der SP nur in kleiner Zahl, also je weiter links ein Stimmbürger ist, desto eher hat er Nein gestimmt. Je weiter rechts, desto eher hat er Ja gestimmt. In der Mitte gibt es da noch ein paar interessante Beobachtungen, zum Beispiel bei den Anhängern der FDP. Die FDP hat ja diese SVP-Initiative bekämpft, aber immerhin 40% der Anhängerinnen und Anhänger der FDP haben ein Ja in die Urne gelegt, also doch eine starke Minderheit. Ganz überraschend kommt es nicht, weil in migrationspolitischen Fragen sind die FDP-Wähler in den letzten Jahren nach rechts gerutscht. Zum Beispiel bei der Minarettabstimmung oder auch bei der Ausschaffungsinitiative hat sogar eine Mehrheit der FDP-Wähler ein Ja in die Urne gelegt. Jetzt ist es mindestens eine starke Minderheit, die da diesen SVP-Kurs unterstützt. Aber diese politische Mitte hat doch mindestens eben auch zu diesem Erfolg der Initiative beigetragen.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Elmar Plotzer von der SRF Inland-Redaktion. 19 Minuten vor eins, so geht es hier im Rendezvous weiter. Der Steuerstreit mit den USA, die Credit Suisse macht sich auf einiges gefasst. Unmut bei den Kantonalbanken. Sie sagen, strengere Auflagen würden ihnen das Leben schwer machen.
Der Kundenberater, der sollte ja auch die Zeit haben, sich um den Kunden zu kümmern und nicht die Zeit verwenden mit mühsamen Dokumentieren. Das ist nicht sein Job.
Dann zum Tod von Urs Widmer.
Ich habe keine Brüche in meinem Leben gehabt, wirklich nicht. Und das trägt übrigens zu so etwas bei, was man vielleicht sogar Glück nennen könnte.
Als sorglosen, aber durchaus ernsthaften Schriftsteller würdigen ihn auch seine Schriftstellerkolleginnen und Kollegen. Und Zeitungen verkaufen sich immer weniger. Die Kioske müssen sich Neues einfallen lassen.
Die Zukunft liegt sicher im Food, weil Leute immer mehr unterwegs sind. Unterwegs ist verpflegt.
Die Credit Suisse stellt sich darauf ein, dass der Steuerstreit mit den USA teuer wird. Sie legt nochmals über 400 Millionen Franken auf die Seite für allfällige Bußen. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Es kommt Bewegung in den US-Steuerstreit. Anscheinend hat die Credit Suisse neue Erkenntnisse, wie hoch eine allfällige Buße werden könnte. Die Buße, die Credit Suisse bezahlen muss, weil sie US-Kunden geholfen haben soll, unversteuerte Gelder auf ihren Konti zu verstecken. Die zweitgrößte Schweizer Bank hat den US-Behörden im Zusammenhang mit diesem Steuerstreit bereits große Mengen an Daten zum Geschäft sowie zu Kunden und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Der nächste wichtige Schritt hin zu einer Einigung ist nun die Aushandlung einer Strafe. Aus dem Geschäftsbericht der Credit Suisse geht nun hervor, dass die Bank im vierten Quartal des letzten Jahres 468 Millionen Franken zurückstellt für Rechtsstreitigkeiten. Allein 425 Millionen davon stehen im Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit, wie die Bank auf Anfrage erklärte. Somit hat die Credit Suisse insgesamt 720 Millionen Franken zurückgestellt für eine allfällige Buße.
Denise Schmutz. 720 Millionen Franken also für allfällige Bußen im US-Steuerstreit. Frage nun an Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Sagt das etwas aus darüber, was die Verfehlungen in den USA die CS letztlich kosten werden?
Es ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, aber die Bank muss die Lage laufend einschätzen und bei Bedarf die Rückstellungen auch anpassen. Also ob die 720 Millionen genügen, lässt sich noch nicht abschließend beantworten. Spricht man mit Analysten, dann heißt es, dass der Steuerstreit zwischen 800 Millionen und einer Milliarde kosten könnte, eventuell sogar mehr. Zum Vergleich, die UBS musste 780 Millionen zahlen, um sich freizukaufen. Das war 2009. Inzwischen dürfte der Tarif der US-Justiz höher sein.
Die CS rechnet immerhin mit saftigen Bußen. Wie weh tut das der Bank?
Das tut natürlich weh. Es ist immerhin gut ein Drittel des Jahresgewinns. Die CS hat ihr Geschäftsergebnis für 2013 auch rückwirkend noch korrigieren müssen, wegen der neuerlichen Rückstellungen nicht nur für den US-Steuerstreit, sondern auch für andere Rechtsfälle. Deshalb hat die CS das vierte Quartal nicht, wie ursprünglich ausgewiesen, mit einem Gewinn abgeschlossen, sondern mit einem Verlust. Aber indem die Credit Suisse die Rückstellungen noch im alten Jahr verbucht, kann sie zumindest verhindern, dass sie das neue Jahr gleich mit schlechten Zahlen beginnen muss.
Und was bedeutet das alles? Zeichnet sich jetzt ein baldiges Ende des Steuerstreits ab?
Aus den neuerlichen Rückstellungen kann man nicht schließen, dass der Steuerstreit bald erledigt ist. Vor kurzem ist ja die CS-Spitze in den USA vor einem Untersuchungsausschuss aufgetreten und hat sich dort auch entschuldigt. Und dabei war klar zu spüren, dass die Chefs den Steuerstreit so rasch wie möglich vom Tisch haben möchten. Aber das liegt nicht in ihren Händen, das liegt in den Händen der US-Justiz. Genauso wie schlussendlich dann auch die Höhe der Buße.
Besten Dank, das war Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Die Schweizer Kantonalbanken versorgen ihre Region mit Krediten und guten Bankdienstleistungen. Auch die Beratung in Anlagefragen gehört dazu. Doch nun klagen die Kantonalbanken, komme ein Gesetz, das ihnen unnötig schwer mache, diesen Auftrag weiterhin voll zu erfüllen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hat bei der mittelgroßen Basel-Landschaftlichen Kantonalbank nachgefragt, wo genau der Schuh drückt.
Wer sein Erspartes zur Kantonalbank bringt, will es vor allem sicher angelegt wissen. Doch allzu viel Vermögen ging verloren in der Vergangenheit mit riskanten Anlagen. Die schlechten Erfahrungen sitzen tief, gerade bei den kleinen Anlegern. Stefan Brunner ist Compliance-Chef der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank. Er ist verantwortlich dafür, dass sich die Bank ans Gesetz hält. In der Branche sei wohl nicht immer alles ganz korrekt gelaufen, meint Brunner.
In der Vergangenheit hat es da sicher Fehlverhalten gegeben, dass dort dann über gewisse Risikofaktoren hinweggeschaut wurde und dementsprechend auch Kunden Produkte angeboten wurden, ohne die genauen Produkteigenschaften im Detail erklärt zu haben. Und diese Sachen, die gehen schlicht nicht.
Darum will der Bundesrat noch diesen Sommer ein neues Gesetz vorlegen. Das Finanzdienstleistungsgesetz, kurz FIDLEG genannt. Es soll den Banken vorschreiben, wie sie die Kunden zu beraten haben. Künftig muss der Kundenberater genau erklären, was das einzelne Anlageprodukt kostet und was die Risiken sind. Er muss sicher sein, dass der Kunde alles richtig verstanden hat. Wenn ein Produkt zu kompliziert ist für den Kunden oder zu gefährlich, darf der Berater es ihm nicht verkaufen. Das Ziel ist größtmögliche Transparenz für die Kundschaft. Doch die Kantonalbanken befürchten einen bürokratischen Leerlauf. Nicht zu einer besseren Beratung führe das FIDLEG im schlimmsten Fall, sondern zu sinnlosem Papierkrieg. Compliance-Chef Brunner.
Der Kundenberater, der sollte ja da auch die Zeit haben, sich um den Kunden zu kümmern und nicht die Zeit verwenden mit mühsamen Dokumentieren und Unterschreiben und Kopieren und Archivieren. Das ist nicht sein Job. Er soll den Kunden beraten.
Schon heute würden die Banken prüfen, ob ein Anlageprodukt zum Kunden passt. Wenn nun alle Auflagen im neuen Gesetz so durchkämen wie geplant, könnten besonders kleinere Kantonalbankkunden den kürzeren ziehen. Manche Produkte würden die Kunden dann gar nicht mehr bekommen. Brunner macht ein Beispiel. Da hat ein Kunde noch etwas freies Vermögen auf der Seite.
Dann hat er jetzt irgendeinen Wunsch, mal was Wildes zu machen, irgendein Optionsgeschäft oder ein strukturiertes Produkt. Und möchte jetzt da mal ein bisschen auch mit Spielgeld was machen. Und da kann dann die Situation auftauchen, dass der Berater sagt, nein, aufgrund von deinen Erfahrungen, Kenntnissen passt das nicht zu deinem Anlegerprofil. Da habe ich dann das Problem, dann sehe ich nicht einen Schutz des Konsumenten, sondern er wird bewusst ausgeschlossen von gewissen Dienstleistungen.
Dem Banker Brunner geht das gegen den Strich. Der Bund müsse doch nicht die Kunden vor sich selbst schützen.
Wir gehen von einem mündigen und informierten Anleger aus, der dann schlussendlich auch selbst entscheiden kann und darf.
Das Argument klingt gut, doch die Konsumentenschützer überzeugt es nicht. Sie sind froh, wenn der Bund etwas unternimmt, wenn die Schweiz in Sachen Anlegerschutz aufschließt auf europäisches Niveau. Darum wird der Bund nun auch aktiv mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz.
Ein Weltliterat sei er, das sagte der wohl berühmteste deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki schon anfangs der 90er Jahre über Urs Widmer. Nach Urs Widmers Tod hat SRF-Literaturredaktor Felix Münger heute Schweizer Autorinnen und Autoren gefragt, was machte Urs Widmer so einzigartig?
Sein Schreibstil sei es gewesen, der Urs Widmer von anderen abgehoben habe. Dies ist die Meinung vieler Schweizer Literaten. So sagt etwa der Autor Peter Stamm, Urs Widmer habe immer sehr genau und detailgetreu erzählt, es aber nicht dabei belassen.
Und dann gibt es aber immer dieses Kippen ins Fantastische, was ihn ganz besonders macht. Das machen wenige Autoren, dass sie auch einfach die Fantasie mit sich durchgehen lassen und ganz abstruse Geschichten dann erfinden, die eigentlich immer überraschend sind.
Urs Widmer sei wie kaum ein anderer ein Fabulierer gewesen, sagt Schriftstellerkollege Lukas Bärfuss. Urs Widmer als einer, der seine Erzählungen immer in surreale Welten geführt habe.
In sehr fein gesponnene Gefilde, in eine Welt von großer Leichtigkeit und trotzdem eine sehr ernsthafte Literatur. In allem seinem Humor findet sich immer auch die Schwere des Lebens.
Der Verstorbene habe als Schreibender eben eine seltene Gabe gehabt, sagt auch Peter Bixel.
Diese Mischung bei ihm von tiefem Ernst, Poesie und von fast sorgloser Fahrlässigkeit beim Schreiben.
Diese vermeintliche Sorglosigkeit habe bei Urs Widmer jedoch einen konfliktträchtigen biografischen Hintergrund gehabt, sagt die Schriftstellerin Ruth Schweikert. Urs Widmer sei keiner gewesen, dem die Leichtigkeit des Schreibens in die Wiege gelegt worden sei.
Für mich ist er als Figur präsent, als Person, seine Fabulierlust, die immer auch eine Notwehr war, die geprägt war, denke ich, von seinen Eltern, der Konstellation, die er auch immer wieder beschrieben hat, dieser Unvereinbarkeit der beiden Eltern. Und daraus hat er eigentlich seine Welt entworfen.
Und in skurrile, groteske und fantastische gesteigert. Urs Widmer war jedoch kein Literat, der sich nur seine eigene Welt gebaut hat. Immer wieder hat er sich als Zeitgenosse in die Aktualität eingemischt, in das politische und wirtschaftliche Geschehen. Damit sei er beim Publikum meistens gut angekommen, sagt Peter Stamm.
Er hat halt Witz gehabt. Er ist nicht jemand, der jetzt ganz streng mit der Schweiz ins Gericht gegangen ist, sondern er hat sich einfach immer geäußert. Er war immer da als Stimme, aber nicht so im Sinne von, ich sage euch, wie ihr leben müsst, sondern einfach ein Kommentator, auch auf eine lockere Art in seinen Kolumnen. Also er war nicht der Lehrmeister der Nation, aber er war ganz bestimmt ein sehr lebendiger und aktiver Begleiter von allem, was geschehen ist in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten.
Und Urs Widmer war ein erfolgreicher Autor, der es immer wieder auf die Bestsellerlisten geschafft hat. Nie aber sei ihm dies in den Kopf gestiegen, sagt Peter Bixel.
Wenn man ihn auf seinen Erfolg ansprach, wurde er verlegen. Es ging ihm nicht um den Erfolg, es ging ihm um Schreiben.
Für die Kinder sind die Panini-Bilder zur Fußball-WM der Renner. In der Mittagspause laufen die Sandwiches, die Rentnerin holt sich ein Heftli. Kioske sind Läden für den kleinen Bedarf und wenn's schnell gehen muss. Die Ansprüche ändern sich mit der Zeit und deshalb müssen die Kioske ihr Sortiment immer wieder anpassen. Viele sind in letzter Zeit richtiggehend umgebaut worden. Einen solchen Kiosk hat Manuel Rentsch besucht.
1, 2, 3, 4, 5. 5 Franken, bitte schön.
Ein Kiosk in der Innenstadt von Zürich. Hier arbeitet Silvia Horni. Sie bedient gerade einen Kunden.
Und den 5 Libretto. Dankeschön.
Kaum ist der Kunde weg, läutet auch schon das Telefon. Ein Lieferant meldet sich.
Ja, guten Morgen. Also, wir brauchten Korne, Schocke, Erdbeer und Vanille und eine Rakete.
Silvia Horni arbeitet seit 2,5 Jahren in dem Kiosk. Sie kennt ihre Kunden, es sind häufig Stammgäste aus dem Quartier, die auch gerne mal einen Kaffee trinken. Die 52-Jährige füllt den Automaten auf mit frischer Milch.
Jetzt neu mit dem Umbau. Wir haben vorher eine kleine Maschine gehabt und jetzt haben wir natürlich das moderne Gerät und es gibt genial guten Kaffee.
Der Kiosk ist vor einem Monat komplett umgebaut worden für rund 120'000 Franken. Der Raum ist hell, im Hintergrund sorgt das neue Kühlregal für die Getränke. Auffallend ist das riesige Sortiment an Zigaretten. Hier wurde das Angebot sogar noch erweitert. Der Kiosk macht 2/3 des Umsatzes mit Tabakwaren. Die Raucher kaufen vermehrt Einzelpäckli beim Kiosk statt Stangen in den Läden.
Guten Morgen, Frau Horni. Grüezi.
Ein junger Mann mit Anzug betritt den Kiosk.
Hört sich noch gut?
Ja, danke.
Michel Gruber, Leiter der Kioske bei Valora, schaut vorbei und will wissen, ob nach dem Umbau alles rund läuft. Valora führt in der Schweiz mehr als 900 Kioske. Allein im vergangenen Jahr hat Valora jeden 9. Standort umgebaut, das Sortiment angepasst.
Bei Zeitungen verlieren wir relativ stark, weil ich glaube, die Tagespresse wird schwieriger in der Zukunft. Da ist das Internet, das Radio immer aktueller. Die Zukunft liegt sicher im Food, weil Leute immer mehr unterwegs sind, unterwegs sich verpflegen. Und auf der anderen Seite auch wieder Dienstleistungen, wo wir sehr wohl tätig sind.
Dienstleistungen wie zum Beispiel Prepaid-Karten für das Telefonieren ins Ausland. Oder die Kunden können am Kiosk auch Päckli abgeben, Ware, die sie online bestellt haben und nun zurückschicken wollen, zum Beispiel Kleider von Versandhäusern. Neu können die Kunden an vielen Kiosken auch Geld überweisen ins Ausland an die Angehörigen.
Das ist ein Thema, das am Anfang bis hart gelaufen ist, das auch gewöhnungsbedürftig war. Inzwischen ist es aber so, dass 95% der Verkaufsstellen Transaktionen tätig sind. Und die Wachstumsrate sind eigentlich sehr schön. Also das ist ein Geschäft, das sich sehr, sehr gut entwickelt.
Für das Personal sind all die neuen Angebote eine Herausforderung. Silvia Horni.
Wir machen Kurs. Jetzt gerade Monogramm muss man natürlich Kurs machen, dass man weiss, wie das funktioniert, keine Fehler macht. Oder? Aber das lernt man eigentlich relativ schnell. Wenn man das Interesse hat, dann geht das schnell.
Der Umbau der Kioske in der Schweiz geht weiter. In den kommenden 2 Jahren will Valora 200 weitere Kioske umbauen. Die neue Strategie macht sich offenbar bezahlt. Zumindest konnte Valora den Umsatz bei den Kiosken stabil halten und somit die sinkenden Verkäufe von Zeitungen und Zeitschriften kompensieren.
Eigentlich hätte es ein regelrechtes Fußballfest werden sollen, wenn der FC Basel in der Fußball-Europa-League heute Abend gegen Valencia spielt. Doch es gibt ein Spiel ohne Fans, ohne Stimmung. Weil im Achtelfinale in Salzburg Basler Fans Feuerzeuge und Münzen auf den Platz geworfen hatten, bestraft UEFA den FCB mit einem Geisterspiel. Für den Club eine harte Strafe, die eine ganz zentrale Frage aufwirft. Reto Held.
Wollen wir im Stadion eine gute Stimmung oder sicher nie Probleme mit den Fans? So lautet die Grundfrage der Clubs. Denn beides gab es in den letzten Jahren nur in England. Dort hatten die Clubs zwar auch jahrelang große Probleme mit Hooligans, seit einigen Jahren hatten sie aber sowohl eine gute Stimmung als auch wieder Ordnung im Stadion. Gelungen sei dies vor allem mit höheren Ticketpreisen, sagt Thomas Gander von der Fanarbeit Basel.
Das heißt, man hat die Preise enorm erhöht, dass ein gewisses Publikum gar nicht mehr ins Stadion gehen kann. Man hat so eine Art Theateratmosphäre geschaffen.
Mit Fans, die sich die teureren Tickets überhaupt leisten können, im Durchschnitt deutlich älter sind als etwa in der Schweiz oder in Deutschland, einer anderen sozialen Schicht angehören und dem Idealbild des Fans der UEFA sehr nahe kommen, sagt Daniela Wurps, Geschäftsführerin des Netzwerks Football Supporters Europe, das Ansprechpartner für die UEFA und auch für den Europarat in Fanfragen ist.
Sagt sehr ziemlich klar, sie wollen positiven Support auf den Rängen und zwar ausschließlich positiven Support für das eigene Team.
Der Fan soll also jubeln und klatschen, mehr aber bitte nicht. Vor allem ist für die UEFA der Gegner absolut tabu. Unverständlich, findet Daniela Wurps.
Wenn da Choreografien oder Gesänge auch den Gegner verarschen oder in irgendeiner Weise humoristisch auf den Arm nehmen, dann ist das für uns absolut okay. Es ist auch absolut okay, das in einer gewissen Weise aggressiver zu tun und auch ernster. Für uns wird die Grenze einfach ganz klar dargezogen, wo es um offensive Aufrufe zur Gewalt oder um ganz klar diskriminierendes Verhalten geht. Das wollen wir nicht. Bei der UEFA geht eben dieser Gedanke noch viel weiter. Die wollen eine gezähmte Fankultur.
Was schlicht unrealistisch ist, wenn man sich dann gleichzeitig Fankurven wünscht, die in stundenlanger Arbeit riesige Choreografien erschaffen und 90 Minuten durchsingen und damit einen wichtigen Teil des Erlebnisses im Stadion ausmachen. Und genau das fehlt jetzt plötzlich auch in England, vor allem bei den Spitzenteams, sagt Thomas Gander von der Fanarbeit Basel.
Gerade in England geht es gerade so, dass die zum Beispiel nach Deutschland unterwegs sind und dort schauen gehen, wie bringen wir die Stimmung ins Stadion zurück, weil sie jetzt gemerkt haben, dass ein gewisses Publikum fehlt und eine gewisse Ambiance damit auch nicht mehr vorhanden ist.
Ganz konkret sollen wieder jüngere Fans ins Stadion, ergänzt Daniela Wurps.
Damit kommt tatsächlich auch, ich will das jetzt nicht allein auf die Jugend schieben, sozusagen, aber dadurch kommt natürlich auch ein gewisser größerer Faktor von Wildheit ins Spiel und Grenzen testen, und das gehört einfach zu einer jugendlichen, vor allem jugendlichen Fankultur dazu.
Und mit dieser müssten sich die Clubs dann auseinandersetzen, sagt Daniela Wurps. Denn nur mit einem regelmäßigen Dialog auf Augenhöhe entstehe auch eine Basis für eine Selbstregulierung der Fans. Dennoch gibt Thomas Gander, Fanarbeiter in Basel, zu.
Ja, zugegebenermaßen holt man sich hier auch ein gewisses Risikopotenzial ins Stadion.
Wobei sich jeder Club entscheiden muss, ob er das will. Dieses junge, emotionale und oft auch wilde Publikum, das sowohl eine gute Stimmung als auch das Risiko für Unruhen mit sich bringt.
Reto Held. Fans sind heute Abend in Basel also keine dabei. Man kann das Spiel aber am Fernsehen mitverfolgen. SRF 2 zeigt das Spiel gegen Valencia live. Um 21.05 Uhr geht's los. Und auch Radio SRF 3 ist dabei mit regelmäßigen Einschaltungen. Es ist genau eins. Gleich drehen wir auf SRF 1 und 4 die Zeit zurück, und zwar um rund 5000 Jahre. Wir tauchen ein in die Welt der Pfahlbauer im Tagesgespräch zu einer neuen Ausstellung in Bern, welche spektakuläre Funde zeigt. Zuerst aber das Wichtigste dieses Mittags, kurz und knapp, Bettina Studer.
Anhänger der SVP, politisch wenig Interessierte und solche, die sonst kaum abstimmen, sie alle haben am 9. Februar maßgeblich zum Ja zur SVP-Zuwanderungsinitiative beigetragen. Mehrheitlich Nein sagten laut Vox-Analyse Anhänger der SP, der CVP und der FDP sowie 18- bis 25-Jährige. Roche-Chef Severin Schwan und Sebastian Truhn, CEO der Online-Universität Udacity, sollen schon bald im Verwaltungsrat der Großbank Credit Suisse sitzen. Sie treten die Nachfolge an von Walter Kielholz und Nestle-Präsident Peter Brabeck. Die 24 Kantonalbanken in der Schweiz kritisieren, dass sie zunehmend von internationalen Regeln beeinträchtigt werden. Der Regulierungsdruck sei sehr hoch, es brauche Bestimmungen, die das Nötige regeln und nicht jedes Detail, heißt es.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.